Und irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen, dass die kambodschanischen Behörden den Schulleiter festgenommen haben. Und jetzt hieß es, wie wird er zurückgeführt? Mhm. Auf jeden Fall saß er erstmal 4 Wochen in Abschiebehaft in Kambodscha. Mhm. Das muss kein Zuckerschlecken gewesen sein.
Mhm. Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Wir sagen Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind Franzi und Christian und ihr hört hier euren Lieblingspodcast Polizeifunk.
Ja, und heute gehen wir mal ein bisschen in die Spannungskiste. Von Autohehlerei in Polen bis hin zur Festnahme eines Straftäters aus Sachsen in Asien. Bei unserem heutigen Gast ist praktisch alles dabei und es ist so ein bisschen wie die bunteste Mischung, die man beruflich bei der Polizei Sachsen findet.
Genau, wir haben Kriminalhauptkommissar Roman im Studio. Er hat viele Jahre die operative Fahndungsgruppe der Polizeidirektion Görlitz geleitet. Roman, schön, dass du da bist. Wir freuen uns.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Hi. Ja, es wird spannend und bevor wir jetzt hier mit dem Podcast starten, ihr kennt das schon, hören wir kurz unsere Stimme aus dem Off zu, die das mal kurz zusammenfasst. Was macht die operative Fahndungsgruppe überhaupt?
Die OFG, kurz für operative Fahndungsgruppe, ist wichtiger Bestandteil polizeilicher Arbeit. Im Rahmen der Kriminalitätsbekämpfung sind sie unter anderem für die Aufklärung von Straftaten, Fahndung nach Personen und Sachen, Durchsuchungen und Vollstreckung von Haftbefehlen zuständig. Zusätzlich übernehmen die Teams auch Observationen und unterstützen damit die Arbeit des mobilen Einsatzkommandos. Außerdem werden die Kräfte teilweise auch bei lebensbedrohlichen Einsatzlagen hinzugezogen. Etwa wenn durch Stich- oder Schusswaffen das Leben von Opfern, Unbeteiligten und Polizeikräften in Gefahr ist. In den Polizeidirektionen Zwickau, Leipzig, Dresden, Chemnitz und Görlitz sind 68 Beamtinnen und Beamte in den operativen Fahndungsgruppen eingesetzt. Einer von ihnen war der 37-jährige Kriminalhauptkommissar Roman. Über viele Jahre war er Teil der operativen Fahndungsgruppe der Polizeidirektion Görlitz und hat diese auch geleitet.
Roman, die Franzi hat es vorhin schon angeteasert und wir haben es auch gerade im Einspieler gehört. Lass mich raten, den typischen Arbeitsalltag gibt es bei dir nicht?
Nee, tatsächlich gibt es den nicht. Die Aufträge kommen ganz unterschiedlich zu uns in die operative Fahndungsgruppe. Per Telefon, schriftlich, per Antrag. Und danach muss man entscheiden, ob die Aufträge schnell abgearbeitet werden müssen oder ob man dafür ein gewisses Maß an Zeit zur Verfügung hat. Oftmals sind es Ad-Hoc-Einsätze vom Führungs- und Lagezentrum, wo man die allgemeine Lage mitbewältigen muss, wenn zum Beispiel gefährliche Gegenstände oder Waffen zum Teil mit eine Rolle spielen, wo es notwendig ist, eine verdeckte Gruppe einzusetzen, um neue Erkenntnisse zu gewinnen, Aufklärung zu fahren etc. Und das Parallelbeispiel ist, wenn man jetzt ein Verfahren oder die Kriminalpolizei in Görlitz hat, ein strukturiertes Verfahren, man hat eine Straftat beanzeigt, man hat eine Tätergruppierung oder einen einzelnen Täter und man bekommt von der Sachbearbeitung spezielle Aufträge zur Aufklärung von dem Wohnobjekt, von dem Täter, von den Kontaktpersonen. Man bereitet alles schriftlich vor, arbeitet es der Sachbearbeitung zu, irgendwann entscheidet man sich, verdeckte Maßnahmen zu treffen, dann kommen auch wir mit ins Boot und werden diese verdeckten Maßnahmen auch zum Teil durchführen. Und ja, genau, wie also gesagt.
Observation dann auch.
Tatsächlich Observation, genau.
Wie viel macht das so aus bei euch?
Tatsächlich, die Observation macht bei uns 70-80% der,
krass viel, ja,
der Arbeit aus, genau. Man gibt noch eine kleine Besonderheit. Originär ist für die Observation oder für längerfristige Observation das mobile Einsatzkommando zuständig. Mhm. Aber aus diversen Gründen, zum Teil aus Kapazitätsgründen oder weil in Görlitz kein MEK vor Ort ist, werden wir natürlich oftmals für diese Aufgaben verwendet und eingesetzt und machen, sage ich mal, ähnliche Aufgaben, obwohl wir wohl wissen, keine Spezialeinheit sind.
Ja. Ja. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, es gibt jetzt in Görlitz einen Täter, der ist bekannt dafür, dass er immer mit Messern Supermärkte ausraubt. Und jetzt will man wissen, wo ist der, wo hält er sich auf, dann würde man euch anfordern?
Tatsächlich ja, so kann man sich das vorstellen. Okay. Also der Sachbearbeiter von dem entsprechenden Kommissariat, ob das Eigentum, Rauschgift oder Betrugsdelikte sind, möchte in Absprache mit der Sachbearbeitung verdeckte Maßnahmen führen, um halt das Strafverfahren beweissicher zu gestalten, dass es in der Hauptverhandlung zum Stehen kommt. Wenn die Staatsanwaltschaft die Notwendigkeit sieht, dort verdeckte Maßnahmen einzusetzen oder anzuwenden, dann wird ein Antrag vorerst an das MEK gestellt. Wenn die dann ablehnen oder nicht können oder aus unterschiedlichen Gründen diesen Einsatz nicht übernehmen kommen, dann werden wir zum Einsatz gebracht und wir sammeln das gesamte Portfolio eigentlich für die Sachbearbeiter ein.
Okay.
von Kontaktpersonen, von Bewegungsmuster, von Wohnungen, wo er hält er sich auf, etc. Bei Rauschgift ganz oft Bunkerwohnung.
Krass.
Bunkerwohnungen? Was ist das?
Ja, Bunkerwohnungen sind zum Beispiel, wo das Rauschgift gelagert wird. Also oftmals in den Tätergruppierungen oder Täterkreisen sind halt die, das Rauschgift wird ja nicht in einer normalen Wohnung, wo die wohnen, gelagert, sondern es wird versteckt, es wird gebunkert.
Okay, jetzt verstehe ich das. Ich dachte an Bunkerwohnungen, dass das wie so ein Hobbit-Haus unter der Erde ist und deswegen Bunkerwohnungen genannt
wird. Das bestimmt nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die schon bestimmt gesichert sind, diese Wohnung, oder? Gibt's das? Ja.
Oder unscheinbar vielleicht von außen.
Unscheinbar von außen, Wohnung von Dritten.
Okay.
Jetzt habt ihr ja auch die Besonderheit mit der Nähe zur Grenze. Spiegelt sich das in eurer Arbeit auch wieder?
Ja, ich sag mal, die Eigentumskriminalität ist schon speziell, sehr speziell bei uns aufgrund dieser Grenznähe. Mhm. Wenn man sich das ganze Thema internationale Kfz-Verschiebung, also Autodiebstahl mal anschaut, also das geht oftmals, ist der Fall, dass diese Fahrzeuge, die entwendet werden, nach Osteuropa gehen. Und wir mit der Polizeidirektion Görlitz logischerweise die Transitpolizeidirektion sind. Also es werden ja auch oftmals Fahrzeuge gestohlen, die im Westdeutschland gestohlen werden und dann nach Osteuropa über die A4, über die A15 nach Osten transferiert werden und damit in unsere oder durch unsere Polizeidirektion fahren. Observation zum Teil auch länderübergreifend. Das lässt das Schengener Durchführungsübereinkommen auch zu. Also dort sind die rechtlichen Voraussetzungen gegeben. Und wir sind oftmals, weil wir auch polnische Tätergruppierungen haben, in Polen unterwegs. Natürlich nur in Abstimmung mit dem Landeskriminalamt.
Mhm. Also ihr arbeitet dann auch mit den polnischen Kollegen zusammen?
Ja, genau. Mhm.
Das ist ja richtig international bei euch quasi.
Tatsächlich, ja. Also ich habe auch das Glück, oder der amtierende Leiter von der OFG, der hat das Glück, einen polnischen Kollegen zu haben. Und da ist die Barriere oder diese Sprachbarriere gar nicht vorhanden. Und von daher hilft der uns immens weiter.
Okay, aber so eine Observation, ich habe das jetzt in meinem beruflichen Alltag noch nie gemacht. Wenn du aber sagst, ihr analysiert das Bewegungsumfeld, die Freunde von ihm oder wo verkehrt er, das dauert ja ewig.
Tatsächlich dauert das ewig oder kann ewig dauern. Also die Observation, die muss immer angeordnet werden durch den Staatsanwalt oder beantragt werden durch den Staatsanwalt. Man braucht dafür einen Beschluss. Mhm. Der kann sich zum einen von einem Monat bis einem Jahr konzentrieren oder verlängern, je nachdem. Das längste Verfahren, was wir betreut haben mit einer Observation, war tatsächlich in Bautzen mit knapp über einem Jahr.
Okay. Krass.
Wo wir sagen, wir kennen ja die Täter in- und auswendig.
Das heißt, ich kann mir das nicht so vorstellen, der Ermittler sagt jetzt, er will heute wissen, der Messertäter, wo der sich aufhält, dass er dann morgen das Ergebnis liefert. Das ist dann schon ewig. Also das dauert lange.
Tatsächlich ist das illusorisch, weil auch wir müssen uns rantasten. Ja. Wir müssen vorsichtig sein, damit wir nicht enttarnt werden. Wir müssen, ich sag mal, uns gut strukturieren, damit wir möglichst viele Erkenntnisse und gute Erkenntnisse gewinnen. Und das ist so eine Modularbeit, würde ich es mal beschreiben. Mhm. Ja. Vorerst finden wir die Tätergruppierung, wo halten sie sich auf? Der nächste Schritt, wie bewegen sie sich? Mhm. Mit wem haben sie Kontakt? Wann werden die Taten begangen? Dann begleitet man die Tat und man versucht sich immer an den Tag X heranzuarbeiten, wo das gesamte Strafverfahren steht, das dem Sachbearbeiter und der Staatsanwaltschaft ausreicht. Und man einen Zugriff angestaltet.
Roman, kannst du sagen, wie viele Aufträge ihr als operative Verhandlungsgruppe im letzten Jahr hattet?
Also tatsächlich hatten wir 18 längerfristige Observationen, die durch das mobile Einsatzkommando nicht gestemmt werden konnte. Wir hatten 20 kurzfristige Observationen, 12 Haftbefehle und 16 allgemeine Aufklärungen, die wir zur Unterstützung für Durchsuchungsmaßnahmen erarbeitet haben.
Okay. Wenn das jetzt in Anführungszeichen nur 18 sind, das zeigt ja schon, dass jede Observation ganz schön aufwendig ist, ne? Für ein Jahr. Das ist ja schon.
Ja, ich sag mal, das Jahr war wirklich speziell, aber so im Durchschnitt 4, 5, 6 Monate ist schon realistisch, dass da eine Observation andauert. Hm. Man muss ganz ehrlich sagen, je mehr man parallel fährt, desto weniger Erkenntnis kann man gewinnen. Also man muss sich da schon in ein Verfahren wirklich richtig tief reindenken, kreativ sein etc.
Dann kennt man quasi seinen Pappenheimer, sage ich mal, dann schon in- und auswendig.
Ja, man kennt die Beziehung. Ja. Man weiß, wie die Beziehung läuft.
Krass.
Boah, das ist wild.
Das klingt spannend auf jeden Fall. Vielleicht kommen wir auch wieder zum Praktikum vorbei.
Jetzt haben wir ja auch gerade kurz drüber gesprochen, dass ihr durch den grenznahen Raum natürlich im Bereich Kfz-Diebstähle und so weiter da schon viel zu tun habt. Was sind denn sonst so eure, ich sag mal, Hauptbaustellen, die ihr so bearbeitet?
Ja, also die Hauptbaustellen sind schon tatsächlich die Eigentumskriminalität,
dicht gefolgt von der Betäubungsmittelkriminalität, obwohl ich die Betäubungsmittelkriminalität noch oben reinstellen würde. Trotz der Änderung der Gesetzeslage ist es nach wie vor der Handel von Betäubungsmitteln immens. Unter anderem aufgrund unserer Grenznähe auch der Handel von chemischen Substanzen.
Mhm. Ja, wegen Tschechien, ne? Crystal Meth und sowas, ne? Wahrscheinlich.
Crystal, aber Polen, Tschechien, genau.
Ja.
Wow.
Mhm. Haben wir relativ oft, wo wir da tätig sind. Und ja, das kann man eigentlich so sagen, das sind die Schwerpunkte.
Ich habe das, ich war zu meiner Zeit bei der Bereitschaftspolizei, waren wir immer in Bautzen eingesetzt oft auch und da haben wir viel mit Crystal-Leuten zu tun gehabt und das war für mich immer erschreckend, ich war damals ja noch jung, zu sehen, die hatten immer alle die gleiche Erklärung im Sinne von, sie sind eigentlich weg von dem Zeug, aber sie haben heute früh nur noch mal schnell noch mal eine Nase genommen quasi. Also es war immer die gleiche Erklärung. Eigentlich weg, aber heute früh zuletzt noch mal konsumiert. Das war immer das Gleiche. Also das ist ein Teufelszeug wahrscheinlich.
Tatsächlich Teufelszeug und das ist die, wenn man die gleiche Ausrede. Ja. Wie gesagt, 23 Stunden bin ich von dem Zeug weg vom Tag. Eine Stunde nicht.
Ja.
Dann bin ich ja eigentlich auch nicht abhängig.
Ja, genau. Ja. Nur jeden Tag brauche ich es halt früh. Aber es, ist, es sind ja traurige Schicksale auf jeden Fall. Aber krass, wenn ihr damit jeden Tag zu tun habt auch. Ne?
Also tatsächlich versuchen wir uns modular auch dann logischerweise in diese Abnehmerschiene uns reinzuarbeiten. Mhm. Aber irgendwann lässt man die dann los, weil man will ja nicht die Abnehmer, sondern man will ja schon die Etage drüber, wo kommt das Zeug her?
Mhm.
Wo wird das vielleicht sogar produziert? Mhm. In welchen Mengen wird das produziert?
Und auch da ist wahrscheinlich dann extrem wichtig, dass ihr international zusammenarbeiten könnt.
Genau, das ist richtig. Wie schon erwähnt, wir arbeiten sehr oft und sehr nah mit den polnischen Kollegen zusammen auf Arbeitsebene, haben uns dort auch gewisse Beziehungen aufgebaut. Ich kann da mal von einem Beispiel sprechen, wie eigentlich diese internationale Zusammenarbeit eigentlich auch laufen kann im Rahmen eines Ad-Hoc-Einsatzes, wo wir kein strukturiertes Verfahren durch den Sachbearbeiter übergeben bekommen haben. Da gab es eines Tages mal einen Anruf an mich, wo die Verfügbarkeit der operativen Fahndungsgruppe geprüft wird, inwieweit wir jetzt in der nächsten halben Stunde zum Einsatz kommen können. Tatsächlich wird das parallel abgefragt und die Bereitschaft ist bei den Jungs immer da und Mädels. Das ist Wahnsinn. Jederzeit kann man die anrufen und die kommen zum Dienst. Und sowas auch an diesem Tag, wo die polnische Observationseinheit, also das Pendant zu uns von Polen, eine weißrussische Tätergruppierung observiert hat, die in Polen Autodiebstähle begehen. Und diese Gruppe war im Inbegriff, gerade nach Deutschland zu reisen und vermutlich diese Diebstähle in Deutschland zu verüben. Wir haben dann relativ schnell Kontakt zu den polnischen Kollegen aufgenommen und konnten die Observation in Bautzen übernehmen, haben dann auch die Täter übernommen. Das waren zwei Täter, die quasi wild durch den Landkreis, durch den Freistaat gefahren sind, um sich BMW-Modelle auszusuchen und diese zu stehlen.
Da muss ich ja aufpassen.
Ja.
Modus operandi war immer derselbe. Es gab einen größeren, dickeren, der ist mit dem Rucksack immer jemand hinterhergelaufen. Wenn gerade ein BMW X3, X5, was auch immer, auf dem Parkplatz gefahren ist, ist dem Fahrer gefolgt, um das Funksignal abzufangen. Und der zweite, kleinere, schmächtiger Kollege stand an der Autotür und hat das Auto aufmachen wollen. Bedeutet, mit einem Funkstreckenverlängerer hat man dieses Funksignal aus der Tasche, aus der Hosentasche zu dem kleineren, der an dem Fahrzeug war, überbrückt oder verlängert, vergrößert, wie auch immer. Und hat damit das Auto geöffnet und dann gibt es noch so ein Tool, wo man dann einfach das Fahrzeug startet.
Krass.
Auf jeden Fall ist diese Tätergruppierung durch Bautzen gefahren. Wir haben unzählige Versuche dokumentiert, wo es einfach nicht geklappt hat, weil der große Dicke in Anführungsstrichen zu langsam war oder weil es nicht geklappt hat aus diversen Gründen. Und irgendwann ging es dann auf die Autobahn Richtung Dresden und ja, ich sag mal, dadurch, dass wir noch nicht wirklich viel verdeckte Maßnahmen, auch Technik verbaut hatten, war es schwierig, so ein Fahrzeug im Berufsverkehr logischerweise mittels Observation zu halten. Habe mich dann relativ schnell entschlossen, die Hubschrauberstaffel dort mit hinzuzuziehen als Unterstützung. Und der Tätergruppierung, irgendwann sind die nach 10 Stunden wieder nach Polen ausgereist über die A4. Wir sind dann natürlich wieder mit nach Polen und haben das wieder dort übergeben. Auf jeden Fall ist es an dem Tag nicht gelungen. Die haben kein Fahrzeug entwenden können.
Okay. Aber haben es mehrfach versucht.
Haben es mehrfach versucht.
Okay. Also aber festnehmen konntet ihr die auch nicht?
Doch, doch.
Ah.
Das kommt jetzt noch Franzi.
Polizeiliche
Arbeit dauert manchmal ein bisschen.
Das wäre ja nichts für mich. Ich bin so ungeduldig.
Aber tatsächlich waren dem Einsatz auch sehr ungeduldig, weil ich, wenn man es so direkt sagen darf, war auch viel Blödheit dabei von den Tätern.
Ja.
Auf jeden Fall haben wir die dann nach Polen begleitet, zu einer Tankstelle, / Hotel, und dort haben sie übernachtet. Das haben wir einfach nur vermutet und haben diese Informationen wieder an die polnischen Kollegen übergeben. Mhm. Wir sind dann wieder ausgereist und die haben dann weitere technische Maßnahmen getroffen, die, wo ich jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen will.
Ja.
Und am nächsten Tag haben wir wieder einen Anruf bekommen, ja, unsere Tätergruppierung ist wieder in Deutschland eingereist. Mhm. Und auf jeden Fall konnten wir wieder aufnehmen. Dann ging es auf den Neiße Parkplatz, Parkplatz, so heißt es richtig.
Mhm. Neiße Parkplatz.
Genau, das ist so ein Einkaufszentrum,
ja,
in Görlitz. Ja. Irgendwann ging dann noch das Auto von der Tätergruppierung kaputt. Da waren sie mobil auch eingeschränkt. Aber dann nach 5 Stunden Observation haben sie es dann tatsächlich geschafft. Ein BMW X3 war das gewesen. Haben sie geöffnet, mhm, und sind damit losgefahren und wir konnten tatsächlich gleich noch auf dem Parkplatz in Zugriff machen. Mhm. Also der Fahrer war ungefähr 3 Minuten vom Fahrzeug weg. Dann nach 3 Minuten kam der schon wieder und hat festgestellt, dass sein Fahrzeug weg ist, mhm, und hat eine Parklücke weiter oder einen Straßenzug von dem Parkplatz weiter uns schon gesehen mit der Festnahme von den 2 Tätern, ja, und hat sich gleich wie wild bedankt. Und konnte sich das gar nicht erklären, wie das funktioniert.
Ja. Das ist ja, aber jetzt verstehe ich auch, warum das so lange dauert. Ihr könnt die ja nicht auf Verdacht einfach festnehmen, weil ihr gehört habt, dass die das machen. Ihr müsst die auf frischer Tat ertappen und erst dann dürft ihr den Zugriff machen.
Genau, dort haben wir auch im ständigen Austausch mit der Staatsanwaltschaft gestanden, weil meine persönliche Meinung ist, wir waren ja schon mehrmals so weit dran, dass für mich der Versuch zumindest, mhm, strafrechtlich bedient wurde. Tatsächlich hat der Staatsanwalt das ein bisschen anders gesehen. Weil nur weil er das Auto aufkriegt und sich reinsetzt und das Fahrzeug nicht bewegen kann, ist der Versuch des Fahrzeugdiebstahls noch nicht gegeben. Mhm. Also er muss das Fahrzeug schon bewegen. Mhm. Und darauf haben wir die ganze Zeit gewartet.
Ja, das ist gar nicht so einfach rechtlich, wenn ich Franzi, du siehst, da muss man schon einiges beachten. Aber Roman, du hast schon gesagt, ihr habt da in dem speziellen Fall mit der Hubschrauberstaffel zusammengearbeitet. Ja. Das heißt, die Zusammenarbeit mit anderen Einheiten der Polizei Sachsen und auch international klappt super gut.
Aus meiner Sicht klappt das super gut. Wir arbeiten viel mit dem mobilen Einsatzkommando von Dresden zusammen, mhm, haben Einsätze zum zusammen machen, manchmal eine Übung zusammen. Wir lernen viel voneinander. Wir arbeiten mit polnischen Kollegen zusammen. Mhm. Also das ist schon. Also ich bin sehr zufrieden mit der Zusammenarbeit.
Und weil ich dich das fragte, als du uns vorhin begrüßt hast, ihr seid schon zivil unterwegs. Man erkennt euch ja dann nicht im besten Fall.
Im besten Fall sollte man uns nicht erkennen. Ja,
okay.
Ja. Du bist ja heute auch im Hemd. Hier sozusagen und nicht in Uniform.
Ja.
Das ist ja auch eigentlich Ziel, ne, dass ihr komplett untergeht, wenn ihr observiert. Genau, ne?
Richtig. Hier hat mal ein Täter, der, ich sag mal, sozial abgeschieden war, der keine finanziellen Mittel hatte und, mhm, aufgrund dessen die Tat begangen hat. Mhm. Dann gibt es wieder Betäubungsmittelhändler als Beispiel oder Kfz-Hehler oder Kfz-Banden, die schon Geldmittel haben und dem das typische Erscheinungsbild eines Verbrechers nicht im Gesicht geschrieben steht. Und, mhm, so muss man sich, mhm, halt an jede Gruppierung anpassen.
Mhm. Aber bist du schon mal entdeckt worden von einem Tatverdächtigen?
Entdeckt worden ist immer so ein großes Wort. In der Observation muss man sehr sensibel umgehen. Und da gab es schon mal 1, 2, 3 Situationen, wo man sagt, der Täter guckt ihm zum dritten Mal an, mhm, wo man vermutet, naja, jetzt wird es langsam kritisch, da nimmt man sich aber selber raus. Mhm. Und man muss auch tatsächlich sagen, ganz, ganz viele Täter, auch gerade im Betäubungsmittelmilieu, werden paranoid. Also die sehen, ja, hinter jeder Ecke die Polizei und hinter jeder Person eine Polizei. Und das ist halt, macht es nochmal interessanter, aber auch schwieriger. Mhm.
Macht es da nicht auch Sinn, du sagst jetzt, du bist in Görlitz irgendwie unterwegs, da ist ja die Gefahr relativ hoch, dass man dich im Stadtbild von Görlitz vielleicht doch schon mal gesehen hat. Würde es da nicht Sinn machen, dass ihr als OFG, der PD Görlitz, in Zwickau zum Einsatz kommt?
Ja, ich sag mal so, jede Direktion hat ja für sich eine operative Fahndungsgruppe und irgendwo sind die Zuständigkeiten ja dann geklärt, mhm, und wir dürfen in der Direktion Görlitz dann theoretisch nur zuständig sein, mhm, nur mit Ausnahmen, mit Anforderungen von anderen Direktionen. Aber tatsächlich wird das in den Schulungen, wenn man sich entscheidet, in die operative Fahndungsgruppe zu kommen, auch gelehrt, wie man als Person untergehen kann, mhm, oder wie man in einer Situation als Person sich verkleiden, in Anführungsstrichen, kann. Mhm, oder ja, in der Schulung wurde mal gesagt, man brauche ein gewisses Mut zur Hässlichkeit.
Mhm, mhm. Ja, man muss sich ja verändern einfach. Ja. Ne? krass. Jetzt bin ich ja schon durch die Arbeit im Social-Media-Bereich relativ oft bei Instagram oder sowas zu sehen. Könnte ich mich trotzdem bei euch bewerben?
Ja, klar, warum nicht?
Vielleicht erkennt mich mal jemand als Polizist. Mensch, das ist doch der, der immer bei Instagram im Podcast war.
Da muss man immer eine gute Legende nennen. Okay. Und dann halt eine Geschichte erzählen.
Da muss ich mir was ausdenken, ja, quasi. Okay.
Das vielleicht verwechselst du mich mit dem und dem.
Okay. Ja, super spannend, ey. Vielleicht, das klingt cool auf jeden Fall.
Vielleicht war das mein Cousin, aber wir haben keinen Kontakt.
Ja, man muss sich immer vorbereiten. Also wenn man unvorbereitet in gewisse Situationen geht, gerade wenn man bei dem Täter in die Nähe kommt. Mhm. Also man muss sich immer in Hinterhand so eine gute Legende haben, ja, wo ich sage, das muss er mir abkaufen, ja, das kauft er mir ab, das muss mit dem Umfeld passen.
Mhm. Und das macht es ja super schwer, wenn du sagst, die Täter werden oft paranoid und denken wirklich um tausend Ecken. Das ist ja dann super gefährlich manchmal auch für euch.
Ich finde das auch für euch schwer, weil ihr müsst ja im Kopf irgendwie 10 Geschichten haben und dürft nicht durcheinander kommen. Ne? Also das ist ja wahnsinnig viel Fokus, den es da braucht und auch Gedächtnisleistung. Also
tatsächlich, solche Kontaktsituationen kommen selten vor. Ja. Also man ist da schon in der zweiten Reihe, man dokumentiert viel, aber nichtsdestotrotz, wenn man halt zum Beispiel eine Übergabe oder die Tat per se dokumentieren möchte, dann muss man schon relativ nah dran und dann sollte man sowas in Hinterhand haben.
Mhm. Weil fotografieren und sowas kann ich, also mit Technik umgehen. Roman, wir müssen nachher nochmal sprechen, ich komme wirklich zum Praktikum.
Sehr gern.
Wenn ihr aber sagst, du bist eher in der zweiten Reihe unterwegs und sowieso in Zivilen, habt ihr trotzdem die Waffe und was dazu gehört immer bei euch?
Ja, also das gehört dazu, dass unsere Führungs- und Einsatzmittel am Mann getragen werden, weil...
Aber verdeckt.
Ja, logischerweise verdeckt, genau. Man weiß ja nie, wie die Situation sich entwickeln kann. Und irgendwo sind wir noch Polizisten, wo wir auch intervenieren müssen.
Mhm. Ich stelle mir schon schwierig vor, das in einer Jogginghose zu verstecken. Beispielsweise sowas.
Siehst du eine Waffe bei mir, Mann?
Nein. Hast du eine?
Vielleicht.
Ich habe Angst. Okay, wild. Du hast mir mal verraten, wir haben ja schon mal kurz vorher telefoniert, bevor wir hier uns für den Podcast auch verabredet haben. Und das fand ich super spannend, dass ihr mal einen sehr besonderen Einsatz auch hattet, für den ihr sehr weit geflogen seid. Und da möchte ich natürlich gerne, dass du das nochmal erzählst.
Ich war beim Vorgespräch nicht dabei, jetzt bin ich auch gespannt.
Ja, tatsächlich kam der damalige Leiter des Kommissariat 12 zu mir. Der hatte einen sehr besonderen Fall. Da ging es um einen ehemaligen Schulleiter, der verurteilt wurde wegen einem schweren sexuellen Missbrauch von Kindern. Mhm. Für mich persönlich auch schwerwiegend, weil es für mich eine örtliche Nähe gab, nach Mücker. Ich komme grob aus der Richtung. Mhm. Und irgendwo er seine Garantenstellung missbraucht hat als Schuldirektor. Mhm. Das ist dann zum Vollstreckungshaftbefehl gekommen. Der Schulleiter hat 3 Jahre, 1 Monat bekommen.
Nur?
Das möchte ich jetzt unkommentiert lassen. Und diese Haft hat sich nicht unmittelbar an die Hauptverhandlung angeschlossen, sondern er wurde dann nach der Hauptverhandlung nochmal losgelassen, gehen gelassen und hat dann eine Ladung zum Strafantritt bekommen. Mhm. Diese Zeit hat er genutzt, um unterzutauchen. Und genau das hat der damalige Leiter vom K12 auch so gesehen und vermutet und kam zu mir mit dem Haftbefehl und sagt, Roman, ich glaube nie, dass ihr den bekommt, aber versuch mal dein Bestes. Mhm. Und ich schmunzel bloß, lass uns mal machen. Wohl wissend, dass ich jemanden in der Hinterhand hatte, der, ich sag mal, im IT-Bereich sehr versiert ist. Das ist der amtierende Leiter von der operativen Verhandlungsgruppe, der Alex, der einen sehr großen Anteil an dieser Geschichte hat. Und so ging es dazu, dass wir die ersten Ermittlungen getan haben. Wir haben uns den elektronischen Fußabdruck, den jeder im Internet hinterlässt, angeschaut. Wir haben uns Finanzströme angeschaut. Und sind dann relativ schnell Richtung Berlin gekommen und haben auch tatsächlich dort sein Fahrzeug in einem Parkhaus entdecken können.
Krass, das klingt wirklich wild, so das ganz Sisyphus-Arbeit.
Naja, war es auch tatsächlich. Eingestaubt das Fahrzeug, es hat ein Luftfahrwerk, es war keine Luft mehr drin, wurde schon länger nicht mehr benutzt.
Okay.
Hatten wir dann an die Leasinggesellschaft mitgeteilt, dass wir das Fahrzeug gefunden hatten. Die waren auch sehr dankbar, weil das Fahrzeug noch exorbitant viel Wert hatte. Und haben dann uns den weiter angeguckt, den elektronischen Fußabdruck, und sind dann relativ schnell dazu gekommen, dass der gesuchte Schulleiter über Frankreich nach Phnom Penh geflogen ist.
Phnom Penh?
Kambodscha.
Ah, okay.
Geografie noch hier bei uns. Mhm.
Ja, und auf jeden Fall hieß es dann, wie machen wir ihn ausfindig? wir haben dann weiter recherchiert im IT-Bereich und haben dann herausgefunden, dass diese Person sich Alias-Namen angelegt hat. Also die Person hat sich im virtuellen Leben einen neuen Namen gegeben. Mhm. Und unter anderem hat sich diese Person eine Homepage aufgebaut. Man muss ja auch noch sagen, er war auch Informatiklehrer, also er wusste, was er macht im Internet. Mhm. Und hat eine Homepage aufgebaut mit einem Guesthaus in Kambodscha. Mhm. Bedeutet, wir wussten genau, wo er ist und mit wem er dort ist.
Mhm. Das ist ja wild.
Und auf jeden Fall haben wir dann überlegt, wir wissen jetzt, wo er ist in Kambodscha. Wir wissen aber auch, dass Kambodscha kein Auslieferungsabkommen hat. Mhm. Und so haben wir uns mit der Staatsanwaltschaft, mit dem LKA, die uns dort also sehr viel auch unterstützt hat, die auch einen großen Mehrwert an diesem Verfahren haben, haben wir überlegt, wie bekommen wir denn den Schulleiter der deutschen Justiz zugeführt. Mhm. Und so hieß es dann, dass man in Absprache mit dem LKA und mit der Staatsanwaltschaft abwartet, bis sein Visa abläuft und man versucht, die kambodschanischen Behörden dann so instruieren, dass gegen diese Person in Deutschland ein Verfahren läuft, ein Vollstreckungshaftbefehl vorliegt und dass man doch bittet, dieses Visa nicht zu verlängern von dieser Person. Mhm. Und eines Tages waren für uns dann alle Ermittlungen getätigt. Wir wussten, wo er ist. Wir haben das Justizielle auf die Beine gestellt und irgendwann habe ich eine E-Mail bekommen, dass die kambodschanischen Behörden den Schulleiter festgenommen haben. Und jetzt hieß es, wie wird er zurückgeführt? Mhm. Auf jeden Fall saß er erstmal 4 Wochen in Abschiebehaft in Kambodscha. Das muss kein Zuckerschlecken gewesen sein. Mhm. Dann hat man sich schnell geeinigt, dass Kambodscha den Schulleiter nach Thailand überliefert und dort in Bangkok sollen die deutschen Behörden den Schulleiter übernehmen. Mhm. So ging diese ganze Organisation dann los. Federführend hat das LKA Sachsen organisiert, die für den internationalen Dienstverkehr zuständig ist. Mhm. Und hat uns dann gefragt, ob sich ein Kollege von uns das vorstellen könnte, mitzufliegen. Und so hat man diese Reise organisiert, wohl wissend, dass erst mit Übernahme in Bangkok es feststeht, ob das tatsächlich geklappt hat. Ja. Da waren so viele Unsicherheiten im Spiel.
Ja. Ja. Wow.
Das war auch tatsächlich, ich meine, erst die 5. begleitete Abschiebung, die jemals in Deutschland stattgefunden hat. Und
zurück nach Deutschland.
Genau.
Ja.
Und das hat dann schnell die Staatsanwaltschaft auch entschieden, dass diese Abschiebung halt auch begleitet stattfinden soll. Deswegen musste jemand von uns dahin fliegen und ihn abholen. Und tatsächlich war es dann so. Ein Kollege ist dann mitgeflogen, nach Bangkok geflogen. Dort hat man dann Kontakt mit einem BKA-Verbindungsbeamten aufgenommen und hat ihn dann dort übernommen und dann anschließend nach München geflogen. Und in München wurde erstmalig der Haftbefehl eröffnet durch die Bundespolizei. Dann weiter nach Dresden geflogen und jetzt müsste er seine Strafe absitzen hier.
Okay,
das ist schon wild. Du hast auch gesagt, dass sich das Mädchen noch bei euch gemeldet
genau,
hat.
Genau, mir war es halt auch relativ wichtig, dass man das medial aufarbeitet, weil das für das Mädchen und für den Landkreis schon ein präsenter Fall war. Und dass die Öffentlichkeit erfährt, dass der Schulleiter ja seiner gerechten Strafe jetzt zugeführt ist.
Mhm. Weil das in der Schule sich natürlich umgesprochen hatte.
Ja, genau. Ja. Und man verheimlicht dieses Thema auch nicht, dass er abgehauen ist. Mhm. Das spricht sich rum. Mhm. Und so war es ein schönes Erlebnis, dass relativ schnell die Geschädigte dann reagiert hat mit einer E-Mail und hat sich bei allen bedankt.
Mhm. Bei dir auch, quasi bei euch als Polizei?
Ja, mich persönlich kennt sie nicht. Ja. Also
Bei der Polizei. Ja.
Bei der Polizei.
Ja, okay.
Ist auch so vielleicht in gewisser Weise so ein Abschluss, ne?
Genau, das war mir halt auch wichtig. Ja. Sie findet Abschluss, mag der Abschluss aussehen. Schwieriger Sachverhalt. Aber ich glaube, das ist nochmal so was Psychisches, wo man sagt, jetzt ist es rund.
Mhm. Stelle ich mir auch als, wenn ich mich jetzt in deine Situation versetze, du weißt, was er hier getan hat. Und dann hast du ja schon gesagt, liest du da, dass er da diese Pension oder dieses Haus aufmacht, ist ja, da wird man ja fast wütend. Ne? Da will man ja sofort handeln und sofort was machen. Ja. Und da, um die Ermittlung nicht zu gefährden, muss man sich natürlich an Dinge halten. Ist das dieser Dank oder diese in Art Anführungszeichen Gerechtigkeit, die du den Geschädigten dann geben kannst, das, was dich antreibt, was dir an der Arbeit so Spaß macht?
Ja, tatsächlich. das ist auf jeden Fall ein Baustein, dass man halt für die Gesellschaft was tun kann, dass es auch ankommt in der Gesellschaft, dass man was macht. Aber insgesamt muss man sagen, wenn man sich sehr tief in Sachverhalte reindenken kann, ohne Zeitdruck, wo man kreativ sein kann, und das kann man in einer operativen Verhandlungsgruppe, finde ich das umso spannender, weil man manchmal unkonventionelle Ideen sammeln muss, um an das Ziel zu kommen. Und man kann die ganze Palette der Strafprozessordnung verwenden. Und das macht halt Spaß.
Ja, unkonventionell, du hast es schon gesagt, also dieses Verkleiden als Wohnungsloser da am Bahnhof, das ist ja jetzt nichts, was man in der Polizeischule lernt, um irgendwelche Täter zu überführen. Ja, das klingt auf jeden Fall wild.
Das klingt halt auch irgendwie so nach, will nicht sagen, nicht originäre Polizeiarbeit, aber so, wie ich mir als Kind Polizeiarbeit immer vorgestellt habe.
Es ist tatsächlich ein bisschen so, wie das Fernsehen manchmal das darstellt. Mhm. Das Fernsehen stellt das ja manchmal sehr überspitzt dar.
Und schneller wahrscheinlich auch alles.
Und viel schneller,
das geht mit einem Klick.
Genau. Aber in manchen Dingen ist es schon sehr nah, muss man sagen. Nicht in allen, aber in manchen.
Aber um nochmal das für die Zuhörerinnen und Zuhörer klar zu machen, ihr fahrt keine Streife, ihr nehmt keine Verkehrsunfälle auf, sondern du hast komplett dich auf diesen Bereich fokussiert.
Genau. Okay. Wir sind nicht im Streifendienst, wir tragen keine Uniform, wir bekommen die Aufträge von verfahrensbezogen, von Sachbearbeitern der Kriminalpolizei, Inspektion oder von den Polizeirevieren. Hängt euch mal an den dran, arbeitet dort mir was zu, ich brauche die und die Fakten. Und dort sind wir, sage ich mal, nur sekundär im Zeitdruck, je nachdem, wie lange der Beschluss gilt. Aber wenn ich in dieser ersten Zeitschiene des Beschlusses mir Erkenntnisse sammeln für weiterführende Ermittlungsansätze, ist es auch jederzeit möglich, den Beschluss zu verlängern und man kann weiter dran arbeiten. Genau. Okay.
Braucht man für die operative Fahndungsgruppe dann eine besondere Ausbildung, um da anzufangen?
Also vorab braucht man tatsächlich keine besondere Ausbildung. Jeder kann sich bewerben.
Jeder Polizist oder jede Polizistin.
Genau. Und man prüft in einem Einstellungsverfahren, inwieweit diese Grundvoraussetzungen ein bisschen da sind. Also kann ich diese polizeiliche Etikette ablegen? Bin ich technisch versiert, weil wir unheimlich viel Technik haben? Wie bewege ich mich in der Öffentlichkeit etc.? Das wird so in einem Einstellungstest geprüft. Und wenn man von beiden Seiten dann das Okay bekommt, ja, das könnte passen, geht man dann in die Ausbildung, Observationsausbildung, Technikschulung, Kraftfahrzeugschulung. Bedeutet, wie fahre ich in einem Straßenverkehr ohne Blaulicht, um schnell an den Täter ranzukommen? Das ist ja auch mal ein bisschen schwierig.
Ja.
Auch über rote Ampeln etc. Das ist gar nicht mal einfach, weil wenn ich Blaulicht anhabe, wäre ich wahrgenommen. Als Zivilpolizist wäre ich nicht wahrgenommen. Da gibt es viele, viele Schulungen und ich denke, das dauert auch ein gewissen Zeitraum, ehe man da wirklich fit ist. Also ich tippe mal so 2 Jahre.
Okay. Wenn ich mich jetzt, es hören ja auch viele Kolleginnen und Kollegen zu, und wenn ich mich dazu entscheide, mich bei euch zu bewerben, gibt es so Tipps und Tricks, wo du sagst, ja, das müsste man schon mitbringen, so in diese Richtung, wäre das schon gut? Also was du gerade gesagt hast, man kann sich in der Öffentlichkeit irgendwie ablegen, man kann diese Polizeietikette ablegen, sind sowas schon Tipps?
Ja, das sind schon Tipps. Also diese polizeiliche Etikette, typische Polizeibild ist ja ein gut gepflegter Mann oder eine gut gepflegte Frau.
Ja.
Das ist so das typische polizeiliche Bild, finde ich.
Ja.
Ja, und wenn man sich da ein bisschen anders nach außen hin darstellt, das ist schon so.
Deswegen kamst du heute unordentlich.
Ja, genau.
Endlich morgens aufstehen und nicht mehr schminken müssen.
Genau. Ja, zum Beispiel.
Nicht mehr die Haare kämmen, das spart morgens so viel Zeit.
Ach gut, das kann ich auch alles machen. Ja. Kein Problem.
Stimmt, du brauchst deine Haare aber sowieso Bart nicht kämmen.
Lassen. Ja. Roman, wie bist du denn da hingekommen, wo du jetzt bist? Was ist denn dein Werdegang bei der Polizei bisher?
Ja, tatsächlich habe ich mein Abitur gemacht, 2006. Danach die Ausbildung zum mittleren Polizeivollzugsdienst noch damals in Chemnitz.
Mhm.
Danach bin ich in Bereitschaftspolizei nach Dresden für 3 Jahre.
Wo warst du, in welchem Zug?
122.
Ich auch. Quatsch, das ist ja verrückt. Siehst du da aber noch eine Gemeinsamkeit?
Ja, genau. War eine coole Zeit, muss ich sagen. Hat mir viel gebracht, viel mit jungen Kollegen unterwegs gewesen, war genauso meins, muss ich sagen. Aber perspektivisch wollte ich immer in die Heimat zurück, ich komme ja von der Direktion Görlitz und dort hat sich dann die damalige zivile Einsatzgruppe von Görlitz vorgestellt in der Bereitschaftspolizei in Dresden und ich fand das irgendwie interessant, so ein bisschen zivil unterwegs zu sein, habe mich dann auf diese Interessenbekundung beworben und da ging es relativ schnell, dass ich dann 2012 in die damalige ZTG, Zivile Einsatzgruppe, gekommen bin.
Mhm.
die dann mit der Reform zur operativen Fahndungsgruppe umbenannt wurde.
Ja.
Genau, war dort 4,5 Jahre tätig, auch eine super spannende Zeit. Hab die ersten Erfahrungen in der Fahndung gesammelt und bin dann 2016 nach Rothenburg zum Studium, 2 Jahre, und bin anschließend auf das Polizeirevier Görlitz gekommen. Für knapp über 3 Jahre war auch eine super Zeit, wo ich viel kennengelernt habe, viel Wissen sammeln konnte, Fachwissen, im Führungswissen. Meine Führungsriege hat mir damals sehr viel mitgegeben, konnte unheimlich viel lernen. Ich hatte eine super Schicht. Die A-Schicht war, wie soll ich sagen, die hat mich mit offenen Armen empfangen, damals auch als Dienstgruppenführer. Sie hat es mir super leicht gemacht. Und auch diese Zeit war unvergessen. Ja, und dann bot sich die Lücke, dass der Leiter der operativen Fahndungsgruppe sich eine Alternative gesucht hat und dieser Posten frei wurde, und ja, habe ich dann auf diese Stelle beworben.
Okay.
Und habe dann auch dort 2 Jahre die OFG geleitet, und dann ging es relativ schnell. Ich sag mal so, grob gesagt, eine Führungsumstrukturierung innerhalb der Kriminalpolizei hat dann dazu geführt, dass ich Leiter vom K43 wurde.
Was machen die, K43?
Dort ist die operative Fahndungsgruppe integriert, die gemeinsame Fahndungsgruppe Bautzen integriert, die VP-Führung und die allgemeine Bürofahndung, sage ich jetzt mal.
Okay. So. Was ist VP?
Vertrauensperson, auch ein ganz spannendes, interessantes Thema.
Also du bist noch in diesem Bereich tätig, nur ist quasi eine Stufe drüber, sage ich mal, und genau. Du koordinierst das so ein bisschen. Okay. Genau. Was sind da konkret deine Aufgaben?
Ja, konkret die Aufgaben, die Fahndungsgruppen zu lenken und zu leiten, dass einfach das Dienstgeschäft läuft, und ich unterstütze halt in jeglicher Hinsicht die gemeinsame Fahndungsgruppe in Bautzen oder die operative Fahndungsgruppe, wenn es mal notwendig ist, auch im operativen Geschäft. Also da habe ich relativ freie Hand und kann mich einbringen, wie ich das für richtig halte.
Dann bist du jetzt quasi mehr am Schreibtisch, richtig?
Ja, tatsächlich bin ich mehr am Schreibtisch. Mhm.
Vermisst du es manchmal auf der Straße?
Das vielleicht nicht, aber ich vermisse schon irgendwo die Straßennähe, da ich meine, ich bin noch relativ jung, mit 37, wäre ich schon noch ab und zu gerne auf der Straße, aber ich bin eigentlich ein Typ, der sich relativ schnell an neue Strukturen gewöhnt und neue Aufgaben gewöhnt und kann mich da relativ schnell gut reinversetzen, und mir macht das auch Spaß, weil man hat bei uns so diese Freiheit, das zu gestalten, wie man das für richtig hält. Mhm. Und so kann ich mich auch in Einsatzgeschehen noch mit einbinden.
Genau, du bist ja noch nah dran an der OFG sozusagen.
Genau,
ja. Du hast ja wahnsinnig viel Erfahrung.
Ja, du hast super viele Stationen gehabt auf jeden Fall. So kam mir das jetzt zumindest vor.
Und du bist erst 37, muss man dazu sagen, ne?
Station manchmal ein bisschen kurz vielleicht, aber ja, ich habe schon ein paar Stationen kennengelernt, aber ich sag mal, mein Fahndungsportfolio ist schon ausgeprägt.
Okay. War das für dich dann auch immer klar, dass du zur Polizei willst?
Ja, meine Mutter jetzt mal einzubinden, tatsächlich war meiner Mutter das eher klar als mir. Meine Mutter hat immer beschrieben, jetzt im Nachgang, dass ich im Kindergarten auch immer für Recht und Ordnung gesorgt habe. Okay. Daran kann ich mich leider nicht mehr erinnern. Aber für mich war relativ zeitnah klar, dann als ich in der 10., 11., 12. Klasse war, dass ich zur Polizei wollte.
Genau. Und hast du gar keine andere Bewerbung geschrieben wahrscheinlich?
Tatsächlich doch. Ich glaube, ich habe mich noch bei der Bundeswehr fürs Studium beworben. Mhm.
Na, Gott sei Dank hat das nicht geklappt, oder du hast bei uns zuerst Ja gesagt.
Ich bin sehr zufrieden, wie mein beruflicher Werdegang ist. Und mir macht es auch unglaublich Spaß.
Jetzt bist du zwar schon eine Weile raus aus der OFG, also naja, so lange auch noch nicht, Januar 2024 hast du deine neue Position angetreten, aber du hast ja einen ganz engen Kontakt. Wie viele Kolleginnen und Kollegen gibt es denn im OFG-Team in Görlitz?
Also tatsächlich sind es 10 Männer, 2 Frauen dann. Initiativbewerbungen nehmen wir gerne entgegen. Wir suchen immer wieder mal den einen oder die andere, die dieses Arbeitsfeld spannend findet und uns unterstützen möchte.
Das war ein Wink mit dem Zaunsfall an alle Kolleginnen und Kollegen zu.
Genau, immer mal die Augen offen halten.
Genau, oder gerne mal anrufen.
Roman, ich rufe dich morgen direkt an, wenn Franzi nicht zuhört.
Aber wir müssen noch die Staffel fertig machen. Wie machst du das bei dir privat? Wie findest du so Ausgleich von der Arbeit? Wir haben ja schon gesagt, du musst schon auch privat ein bisschen verdeckter unterwegs sein.
Also privat finde ich immer Zeit für meine Familie. Die fängt mich da mal gut auf, muss ich sagen. Ich habe noch das große Glück, dass sowohl meine Schwiegereltern als auch Eltern in der Nähe wohnen. Also wenn man sich manche Familien anguckt, die sind da in ganz Deutschland oder auf der Weltkugel verteilt. Wir verbringen da auch viel Zeit. Auch mein Bruder oder mein Schwager, die sind alle noch in der Gegend. Wir verbringe da sehr viel Zeit. Ich treibe unheimlich viel Sport. Bin in einem ehrenamtlichen Verein, im Sportverein auch als Finanzvorstand und Co-Trainer tätig. Und
Was ist das für ein Sport? Fußball?
Fußball, oder? Genau.
Ja. Ich finde es immer krass, was die Kolleginnen und Kollegen, die hier im Podcast sind, immer noch nebenbei für Verantwortung tragen, ne? Privat. Also da ist der eine Sporttrainer, ein Triathlet hat man schon da. Also es ist ja irgendwie immer alles, hat jemand noch was nebenbei, was er in der Freizeit irgendwie macht. Das ist verrückt.
Und dass dafür noch Zeit da ist.
Ja. Das ist dieser private Ausgleich, ne? Ja. Also gerade im Sport. Ja. Muss ich sagen, kriegt man den Kopf frei.
Wie gehst du denn mit schwierigen Fällen für dich um? Du hast gerade gesagt, deine Familie fängt dich da auf. Ist das dann auch sowas, wo du sagst, ja, da kannst du immer hingehen?
Also tatsächlich versuche ich das zu vermeiden, weil wir schon teilweise Verfahren oder Sachverhalte haben, die, finde ich, gehören nicht in das Familienumfeld oder gehören nicht an die Öffentlichkeit, wo man sagt, da schwächt man nur das Sicherheitsgefühl beziehungsweise verunsichert die Leute einfach. Mhm. Also bin ich sehr vorsichtig. Also was ich wirklich viel mache, mit den Kollegen sprechen über Einsätze. Es gab jetzt letztens einen Einsatz, da haben wir auch einen Beschuldigten observiert, da war ich auch noch Leiter von der operativen Fahndungsgruppe. Der stand im Verdacht, jemanden umgebracht zu haben. Mhm. Also da wurde ein Mordverfahren geführt. Ein junger Mann. Und man hat relativ viele Indizien gesammelt, sodass es dazu kam, dass wir ihn festnehmen mussten und er in Untersuchungshaft gegangen ist. Und er hat sich dann ein Tag vor Beginn der Verhandlung, hat er sich in der Zelle suizidiert. Mhm. Und da spricht man schon drüber, weil es ein junger Mann gewesen, der war Berufsfeuerwehrmann, der stand fest im Leben. Und der einfach, ich will es jetzt nicht schönreden, aber der ist einfach mal falsch abgebrochen.
Ja.
Und da reden wir viel mit Kollegen drüber. Und bin aber auch so ein Typ, der dann nie viel nachdenken muss über so eine Sachverhalte. Also ich blende das schon relativ schnell aus. Mhm. Ob das jetzt mal gut ist, sei mal dahingestellt. Aber ich habe jetzt nie irgendwie Probleme gehabt.
Das heißt, du kannst aber auch wegen der Brisanz dieser Themen auch zu Hause gar nicht alles erzählen, ne?
Will ich auch gar nicht. Ja. Also es gab zum Beispiel oft Situationen, wo ich von der Arbeit gekommen bin, wo dann das Telefon geklingelt hat und ich dann nochmal los musste, beim Armutstisch los musste, in der Nacht los musste. Und irgendwann war meine Frau dann so verunsichert, weil die gerne wissen wollte, was da los ist. Da habe ich gesagt, pass auf, ich stelle dir mein GPS vom Handy an, du weißt, wo ich bin und das muss dir reichen. Ja. Damit war sie dann zufrieden.
Okay. Gibt es denn noch Ziele, die du im Job oder privat hast, neben meiner Einarbeitung dann ab morgen?
Das übernimmt Alex dann. Berufliche Ziele. Mein berufliches Ziel war immer eigentlich Kommissariatsleiter von einem Kommissariat zu werden. Tatsächlich habe ich das schon geschafft.
Okay.
Irgendwann vielleicht nochmal den Dienstposten auch inne zu haben, weil ich das aktuell nur kommissarisch mache.
Mhm.
Und ja, diese Zufriedenheit aufrechtzuerhalten, die ich eigentlich habe im Beruf. Ich gehe jeden Tag gerne auf Arbeit. Mhm. Mir macht das Spaß. Bin gerne unter den Kollegen und das will ich eigentlich aufrechterhalten.
Mhm. Nochmal Studium, steht das vielleicht an, als nochmal in den höheren Dienst?
Tatsächlich habe ich sehr lange drüber nachgedacht, aber habe ich für mich gestrichen, weil ich ein unheimlicher Familienmensch bin und da muss man, denke ich, persönlich zu viel Abstriche machen.
Das ist halt so, im höheren Dienst kannst du halt überall versetzt werden, ne? Du bist als Leiter dann...
Also kann man in jeder Position in der Polizei, aber als höherer Dienst ist es halt wahrscheinlich sehr wahrscheinlich, dass du von Zwickau mal nach Görlitz musst und sowas.
Genau, und da ich auf die A4 angewiesen bin und da dort regelmäßig viel Stau ist, ist mir meine Zeit zu schade, bin ich ehrlich.
Na, und wenn du halt auch sagst, du hast jetzt was gefunden, wo du wirklich drin aufgehst, wo du gerne bist, ne? Und das, du hast dein Ziel schon erreicht, da könnte man sagen, oh ja, was kommt denn als nächstes? Aber wenn dein Ziel dann ist, das zu halten, das ist doch auch sehr, sehr schön.
Ja, man wird sich früher oder später nochmal verändern.
Hm. Bei deinem Lebenslauf, ja.
Müssen und wollen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich bin auch kein Typ, der jetzt 20 Jahre den gleichen Dienstposten ausüben will, weil irgendwann man ja neue Reize braucht, um wieder gefordert zu werden, etc., um sich weiterzuentwickeln, um voranzugehen ein bisschen. Ja, es gibt ja immer verschiedene Kommissariate, die ich mir vorstellen könnte tatsächlich.
Ja.
Leibleben ist immer ein sehr interessantes Thema.
Also das ist quasi das, wo es um Mord geht, ne?
Genau.
Naja, da sind ja noch viele Möglichkeiten offen. Dann würde ich sagen, das war ein echt spannender Einblick.
Ja, dann sagen wir vielen Dank, Roman, dass du da warst.
Ich habe zu danken. Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Ja, und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert ganz fix unseren Kanal. Das geht auf allen gängigen Plattformen. Und wenn ihr noch Ideen habt, Fragen oder Anregungen, dann einfach an podcast@polizei.sachsen.de. Bis dahin. Ciao.
Tschüss.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social-Media-Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.